Ich begrüße dich ganz herzlich zu Focus on What Matters, dem Live-Share-Podcast, Folge 11, Investieren in ETFs, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, in der vorletzten Folge, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst, ging es ja bereits darum, wie du deine Finanzen managen kannst. Ich habe dir mein Kontenmodell vorgestellt und erklärt, wie ich das Ganze handle. Und dabei hatte ich insbesondere für die Säule Altersvorsorge bereits eine Investition in ETFs empfohlen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, ist es vielleicht sinnvoll, die Folge zuerst anzuhören, weil die heutige Folge eben darauf aufbaut. Ansonsten, falls du die Folge gehört hast, wirst du dich vielleicht gegen Ende etwas alleingelassen gefühlt haben, da ich die Vorteile von ETFs schön angeteasert habe, aber dann nicht näher darauf eingegangen bin, wie du konkret in ETFs investieren kannst. Und genau das will ich mit dieser Folge nachholen. Aber noch ein paar Worte vorweg, weil das, glaube ich, in der letzten Finanzfolge etwas zu kurz gekommen ist. Es handelt sich ja hier um keinen Finanzpodcast. Und vielleicht bist du auch jemand, der den Podcast vor allem aufgrund der eher tiefgründigeren Themen abonniert hast. Und vielleicht bist du auch gar nicht so sicher, ob du so richtig Bock auf die Folge hast. Und wenn das so ist, kann ich das erstmal verstehen. Es gibt ja Themen, die sind auf den ersten Blick eher trocken und weniger greifbar, können aber hinten raus einen enormen Mehrwert bieten, wenn man eben die Bereitschaft aufbringt, sich für solche Themen zu öffnen. Und Finanzen bzw. Geldanlage gehören meiner Meinung nach zweifellos zu diesen Themen. Ich meine, ich rede hier jetzt nicht davon, wie du als Millionär am schnellsten deine nächste Million machen kannst. Das wäre eher Business-Topic und gehört nicht wirklich zum Themenspektrum dieses Podcasts. Worum es hier aber durchaus geht, ist ja die Frage, wie du ein besseres Leben führen kannst. Und wenn du dir als Privatperson zum Beispiel A, nicht ständig Gedanken machen musst, ob du deine Miete zahlen kannst, oder B, gut schlafen kannst, weil du weißt, dass du im Alter nicht Pfandflaschen sammeln gehen musst, ist das ja schon mal eine gute Portion Lebensglück, die du dazu gewinnst. Und das ist jetzt nur die erste Ebene. In der nächsten Ebene reden wir dann von der Möglichkeit, gewisse Reisen und Lebenserfahrungen zu machen, die du eben ohne die finanziellen Mittel gar nicht machen könntest. Oder wir reden von der Selbstbestimmtheit, den Job ausüben zu können, den du ausüben willst, weil du eben nicht auf das Geld angewiesen bist. Und erst dann kommt der oft verpönte Luxus, über den man dann vielleicht auch streiten kann, ob der ja in dem Maße immer sein muss. Also abschließend, Geld ist per se weder gut noch schlecht, aber Geld hat nun mal die Macht, gewisse Probleme und Sorgen zu vermeiden, die sich anders nicht vermeiden lassen. Und darüber hinaus kann Geld dir zu mehr Freiheit verhelfen. Und das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. So, um jetzt den Kreis mal zu schließen. ETFs stellen meiner Ansicht nach eine für Privatanleger leicht zugängliche und gut kontrollierbare Möglichkeit dar, diesen Zielen mit einem angemessenen Risiko-Chancen-Verhältnis näher zu kommen. Zumindest jetzt bezogen auf die mittel- und langfristige Vermögensbildung, / Altersvorsorge. Und diese Folge hat nun den Auftrag, falls dir das Thema neu ist, dir ein bisschen die Einstiegshürde zu nehmen und zu erklären, wie das Ganze funktioniert und auch zu zeigen, dass es eigentlich keine Rocket Science ist. Und an der Stelle nochmal der notwendige Disclaimer, dass es sich hier natürlich nicht um eine Anlageberatung handelt und du für alle Finanzentscheidungen selbst verantwortlich bist. Ich teile hier nur meine persönliche Meinung als Privatperson und nicht als Fachmann. So, jetzt legen wir endlich mal los und lass uns mal ganz kurz mit einem Callback beginnen, was ETFs sind. ETF ist ein Akronym für Exchange Traded Fund und bezeichnet einen börsengehandelten Investmentfonds, wo du eben Anteile direkt über die Börse erwerben kannst. Es gibt verschiedene Formen, die streng genommen unter den Oberbegriff ETF fallen, aber eigentlich sind immer Aktienfonds gemeint, die zudem einen entsprechenden Aktienindex abbilden. Ein Aktienindex ist im Grunde einfach nur eine ausgewählte Liste von Unternehmen, also Aktiengesellschaften, die meist entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden. Es gibt auch noch andere Gewichtungsmethoden, aber nach Marktkapitalisierung ist so die häufigste Methode. Das bedeutet ganz platt gesagt, das größte Unternehmen bekommt auch die größte Gewichtung. Also im DAX, also dem deutschen Aktienindex, wären das dann zum Beispiel, ich glaube, SAP. SAP müsste die größte Gewichtung haben mit ca. 10%. Und dann kommen so Unternehmen wie Linde, Allianz. Ich habe jetzt auch nicht genau den DAX gerade vor Augen, aber so in der Art. Und was man jetzt verstehen muss, es gibt etliche von diesen Aktienindizes. Also es gibt verschiedene Finanzdienstleister, die eben diese Aktienindizes herausgeben. Und beim DAX ist das dann zum Beispiel die Deutsche Börse AG. Aber was eben der springende Punkt ist, der DAX ist generell kein Finanzprodukt oder kein Aktienindex ist ein Finanzprodukt. Du kannst jetzt nicht direkt in den DAX investieren. Das heißt, wenn wir das tun wollen, also in dem Fall an der Wertsteigerung der 30 größten deutschen Unternehmen partizipieren wollen, können wir verschiedene Dinge tun. Wir könnten natürlich hingehen und Aktien all dieser 30 Unternehmen kaufen. Aber mal abgesehen davon, dass das an sich schon aufwendig ist, wird es darüber hinaus nahezu unmöglich, die entsprechende Gewichtung auch nur abzubilden, die wir im DAX haben. Vor allem, wenn man ja bedenken muss, dass sich diese Gewichtung permanent ändert. Und genau hier kommen ETFs ins Spiel. Die tun nämlich genau das. Sie kaufen Anteile aus einem Aktienindex in der entsprechenden Gewichtung. Und wir kaufen am Ende den ETF und müssen nichts weiter tun. Soweit so gut. Wie gehe ich denn jetzt konkret vor? Ich hatte ja schon erwähnt, dass sich ETFs insbesondere für die mittel- und langfristige Vermögensbildung eignen, was einfach an den Schwankungen liegt, denen der Aktienmarkt nun mal zwangsläufig unterworfen ist. Bedeutet so ab 10, besser 15 Jahren Anlagehorizont kann man guten Gewissens davon ausgehen, dass du zumindest kein Negativgeschäft machen wirst. Und mit jedem weiteren Jahr steigt die Wahrscheinlichkeit, eine gewisse Rendite mitzunehmen. Verstehe mich nicht falsch, also in den meisten Fällen wirst du auch mit 5 oder 8 Jahren Anlagehorizont nicht dein ganzes Geld verlieren, aber wenn der Crash, den es eben immer mal wieder gibt, zeitlich blöd liegt, kann das eben passieren. Und die Vergangenheit sagt eben, also die Statistik, dass so ab 15 Jahren bist du, was das angeht, relativ safe. So, das ist das eine, was man meiner Ansicht nach bedenken sollte, die Zeit. Also ich würde jetzt von ETFs abraten, wenn du dein Geld 2 Jahre irgendwo parken willst. Klar kannst du das dann riskieren, aber das kann eben auch gut schief gehen. Die zweite Sache ist, okay, wir haben gesagt, es gibt verschiedene Aktienindizes. Welchen nehme ich denn da jetzt bestenfalls? Und das hängt natürlich sehr von deiner Strategie ab. Wenn du nur auf die deutsche Wirtschaft wetten willst, könntest du natürlich einen ETF auf den DAX kaufen. Wenn du nur auf IT-Werte beispielsweise setzen willst, weil du glaubst, dass das die Zukunft ist, könntest du einen Themen-ETF wählen, der eben genau diese Apples, Microsofts, SAPs dieser Welt enthält. Das alles kann man machen, dann solltest du dir aber bewusst sein, dass du hier aktiv gegen den Markt wettest. Oder anders ausgedrückt, indem du nur einen Teil des gesamten Weltmarktes abdeckst, glaubst du ja implizit, besser als der Gesamtmarkt abzuschneiden, weil sonst bräuchtest du das ja nicht tun. Und da gibt es etliche Studien, dass diese Wette auf lange Sicht, also mal auf 30, 40 Jahre gesehen, in den allermeisten Fällen nicht aufgeht. Jetzt magst du vielleicht zu Recht sagen, ja okay, hätte ich in den letzten 10 bis 20 Jahren aber ausschließlich auf die IT-Branche gesetzt, hätte ich wahrscheinlich deutlich besser als der Gesamtmarkt abgeschnitten. Das mag in der Theorie nicht falsch sein, aber die Frage ist doch, hättest du vor 20 Jahren, ohne diese starke Performance der kommenden Jahre bereits zu kennen, in diese Unternehmen investiert? Und wenn, ist die Frage, ob du dann wirklich diese 20 Jahre dabei geblieben wärst, insbesondere in den Durststrecken, aber auch in guten Phasen, wo es natürlich reizvoll ist, die hohen Gewinne zu veräußern. So, um den Punkt zu machen, du kannst natürlich auf einzelne Länder und Branchen setzen. Das wäre dann aber nicht mehr weltweites passives Investieren, welches aus wissenschaftlicher Sicht langfristig am besten funktioniert. Aber klar, natürlich spricht auch nichts dagegen, mit einem Teil deines Vermögens ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Aber zumindest für die Säule Altersvorsorge sehe ich das als weniger sinnvoll an. Wenn wir jetzt diese Erkenntnisse mitnehmen, kommen wir zu dem Schluss, dass es ratsam ist, unser Investment passiv auf die gesamte Weltwirtschaft auszurichten, in der Annahme, dass diese eben langfristig steigen wird. Und jetzt kommen wir endlich zu den konkreten Schritten, wie du nun bestenfalls vorgehen kannst. Schritt 1 ist, einen ETF auszuwählen. Und ja, es wurden ganze Bücher über dieses Thema geschrieben und du kannst eine richtige Wissenschaft draus machen. Meiner Meinung nach ist es aber gerade zu Beginn ratsam, das Ganze so einfach wie möglich zu halten. Und die einfachste Möglichkeit ist hier, eine Ein-ETF-Strategie zu fahren, also einen ETF zu besparen, welcher die Welt möglichst gut abdeckt. Und so langweilig das für manche auch sein mag, man muss ehrlich sein, alles darüber hinaus ist eher Feinschliff. Und das kann man machen, wenn man Bock hat, sich damit zu beschäftigen, ist aber schlicht keine Notwendigkeit. So, ich würde dir für den Auswahlprozess übrigens Portale wie Extra ETF oder Just ETF empfehlen. Da kannst du ganz entspannt nach verschiedenen Kriterien filtern und ja, eben den besten ETF für dich finden. Gut, sagen wir, du bist jetzt beispielsweise auf extra ETF unterwegs und klickst dann auf ETF-Suche, dann kannst du links im Reiter Aktien schon mal als Region Welt auswählen. Also den Haken bei Welt setzen. Dann bekommst du nämlich nur noch ETFs angezeigt, die breit gestreut in die Welt investieren, und genau das wollen wir ja. Das Problem ist jetzt, dass die ETFs, die dir dort angezeigt werden, dann nicht so sprechende Namen haben wie, keine Ahnung, Welt-ETF mit geringen Kosten, sondern du wirst dann eher mit so Namen konfrontiert wie iShares Core, MSCI World, UCITS, ETF Accumulating. Und wenn du dich damit noch nicht befasst hast, macht das natürlich keinen Spaß. Aber auch das ist am Ende halb so wild. Also lass uns mal kurz diesen langen Namen entmystifizieren. iShares, oder in dem Fall iShares Core, ist einfach die Produktreihe des ETF-Emittenten. Also des Vermögensverwalters, der eben gesagt hat, okay, es gibt hier einen Aktienindex und ich möchte einen ETF für diesen Index herausgeben. In dem Fall hinter iShares steckt übrigens der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock. Ein anderes Beispiel wäre die Produktreihe X-Trackers, die zur DWS Group gehört und damit zur Deutschen Bank. Das heißt, der erste Bestandteil im ETF-Namen ist eigentlich, oder gibt meistens Auskunft darüber, wer den ETF herausgegeben hat, oder anders gesagt, wer dein Vermögen am Ende verwaltet. Eventuell gibt es da schon für dich gewisse Ausschlusskriterien. Ich persönlich sehe das eher nicht so eng, zumindest was jetzt die großen etablierten Vermögensverwalter angeht. Genau. So, machen wir weiter mit dem nächsten Bestandteil im ETF-Namen. Das war in dem Fall MSCI World, und das beschreibt einfach den Aktienindex, den der ETF eben abbildet. Also statt MSCI World könnte da genauso gut DAX oder irgendein anderer Index stehen. MSCI World ist in dem Fall einfach ein Index, der in große und mittelgroße Unternehmen der Industrieländer investiert. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn es dann darum geht, welche Indizes ich dir empfehlen würde für die Umsetzung deiner Ein-ETF-Strategie. Das nächste Stichwort, welches oft in ETF-Namen auftaucht, ist UCITS. Und das sagt einfach aus, dass der ETF gewisse, ja, regulatorische Qualitätskriterien erfüllt. Welche jetzt genau, würde den Rahmen hier ein bisschen sprengen, aber die meisten ETFs folgen dieser Regularie, also das sollte dich eigentlich nicht weiter beschäftigen. Kommen wir nun zum letzten Bestandteil des ETF-Namens, und zwar war in diesem Beispiel die Rede von Accumulating, oft auch einfach ACC, also ACC abgekürzt. Das ist hingegen etwas relevanter, und zwar gibt dieser Kürzel die Ausschüttungsart des ETFs an. Lass mich das kurz erklären, das ist eigentlich auch wieder halb so wild. Vielleicht bist du schon mal über den Begriff der Dividende gestolpert. Also eine Dividende ist am Ende nichts anderes als eine Beteiligung am Unternehmensgewinn, die an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Bedeutet vereinfacht ausgedrückt, du kaufst Apple-Aktien und Apple hat ein gutes Geschäftsjahr und belohnt dich dafür, weil du Apple ja durch deinen Aktienerwerb Kapital zur Verfügung gestellt hast, das dieses gute Geschäftsjahr irgendwo auch erst möglich gemacht hat. Natürlich nicht du alleine, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Eine Dividende ist aber keine Pflicht, also Unternehmen müssen das nicht machen. Aber viele Unternehmen schütten eben regelmäßig eine Dividende aus, weil sie natürlich auch Aktionäre anlockt, weil das eine attraktive Sache ist. Und jetzt kommt der springende Punkt. Da ein ETF ja Aktienanteile erwirbt, bekommt in dem Fall der ETF-Anbieter regelmäßig eine gewisse Dividende. Da du aber Anteile am ETF erworben hast, steht natürlich eigentlich dir diese Dividende zu. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie der ETF-Anbieter damit umgehen kann. Accumulating, beziehungsweise auf Deutsch thesaurierend, bedeutet hier dann, dass von dieser Dividende einfach neue ETF-Anteile erworben werden. Also der ETF-Anbieter investiert einfach die Dividende direkt wieder in den ETF und du musst dich um nichts weiter kümmern. Der Gegenpart wäre ein ETF mit dem Stichwort Distributing, meist DIST abgekürzt, und hier bekommst du die Dividende direkt ausgeschüttet. Welche Art du jetzt am Ende bevorzugst, ist eigentlich Geschmackssache und ja auch nicht wirklich kriegsentscheidend. Es gibt kleine steuerliche Aspekte, die aber mit der Steuerreform 2018 auch aufgeweicht wurden, und es ist größtenteils eigentlich eine emotionale Entscheidung. Einerseits kann man natürlich sagen, eine Dividende, die an dich ausgeschüttet wird, kann natürlich irgendwo motivierend wirken und dich ermutigen, weiter zu investieren. Andererseits verleitet sie aber natürlich auch dahin, diese auszugeben und diesen Teil eben nicht weiter anzulegen und dann hast du effektiv wieder weniger investiert. Also ist Geschmackssache, liegt am Ende völlig bei dir, wie du es handhaben willst, aber das nur zur Erklärung, wofür eben diese Kürzel ACC und DIST stehen. Genau, mit diesem Wissen im Gepäck bist du jetzt auch fast ready, deinen ETF auszuwählen. Du brauchst jetzt nur noch einen Index und ich nenne dir auch noch ein paar Filterkriterien, auf die ich persönlich Wert lege, die ganz hilfreich sein könnten. Was den Index angeht, wir hatten ja eben schon vom MSCI World gesprochen, welcher aber leider nur in die Industriestaaten investiert. Auch wenn das schon ca. 70% der gesamten Welt entspricht, von der Marktkapitalisierung her fehlen ja natürlich trotzdem gewisse Länder, nämlich die Schwellenländer, also zum Beispiel Länder wie China, Indien, Russland, und das ist natürlich dann kein marktneutraler Ansatz mehr. Und in dem Fall ist eigentlich auch die Bezeichnung World beim MSCI World ein bisschen irreführend, weil er eben nur die Industriestaaten abdeckt. Ein breiterer Index, um mal in der MSCI-Familie zu bleiben, wäre zum Beispiel der MSCI ACWI. Das klingt alles immer so technisch, ne? Aber ich kann da auch nichts für. Das sind alles Abkürzungen. ACWI steht für All Countries World Index und da sind dann wirklich nahezu alle Länder enthalten. Was aber auch hier nicht enthalten ist, sind sogenannte Small Caps, also kleinere Unternehmen. Bedeutet, auch hier kommst du nicht auf 100% Marktabdeckung, sondern lediglich auf 85%, weil der Rest eben aus kleineren Unternehmen besteht. Die Steigerung hier wäre dann der MSCI ACWI IMI. Jetzt wird es noch komplexer hier. Der deckt dann auch die Small Caps ab, also kommt dann auf ca. 99% der Gesamtweltwirtschaft. Muss es aber auch nicht immer sein. Also du musst ja bedenken, mit 85% Marktkapitalisierung bist du schon ganz gut dabei und hast ganz gut oder repräsentativ die Welt abgedeckt. Das wären jetzt so die MSCI-Kandidaten, welcher Indexaufleger meiner Meinung nach ebenfalls gute Indizes bereitstellt, ist FTSE, oft auch FTSE ausgesprochen. Und hier finde ich insbesondere den Index FTSE All World interessant. Der ist eigentlich das Pendant zum MSCI ACWI, ist aber noch ein bisschen in kleineren Unternehmen drin, sodass der insgesamt so auf, lasset 90% Marktabdeckung sein. Am Ende, wie gesagt, nicht alles kriegsentscheidend, aber das wäre jetzt noch ein Beispiel aus einer anderen Produktfamilie. Und das wären jetzt so die verschiedenen Kandidaten für einen Welt-ETF, die ich persönlich empfehlen würde, ohne natürlich die explizit zu empfehlen. Nochmal zusammenfassend, also MSCI ACWI, MSCI ACWI IMI und FTSE All World. Das sind alles Kandidaten, die die Welt ganz gut abdecken. Mal mehr, mal weniger, je nach Geschmack. Es gibt sicherlich noch andere gute, aber das mal als Auswahl. Und wenn du dir dann einen Index ausgesucht hast, musst du jetzt noch einen passenden ETF wählen, weil es ja verschiedene Anbieter gibt, die einen ETF auf denselben Index haben. Und da können dir verschiedene Kriterien bei helfen, die Auswahl etwas einzuschränken. Ich persönlich schaue immer zuerst darauf, dass es ein physisch replizierender ETF ist, also kein synthetischer ETF. Ich könnte das jetzt erklären, aber da ich glaube, dass es hier schon heute teilweise sehr technisch war, will ich jetzt nicht noch auf Begriffe wie das optimierte Sampling oder so eingehen. Aber sehr allgemein und laienhaft ausgedrückt tragen Anbieter synthetischer ETFs einfach ein höheres Ausfallrisiko, im Fachjargon Kontrahentenrisiko genannt. Und wenn du das behältst, reicht das, glaube ich, fürs Erste. Ich würde daher im linken Menü bei Extra ETF dann den Filter auf Replikationsart physisch setzen. Das würde ich dir einfach empfehlen. Ein zweites entscheidendes Kriterium sind natürlich die Kosten. Und ja, auch ein ETF hat Kosten. Der ETF-Anbieter macht das ja nicht zum Spaß, er will ja auch irgendwie Geld verdienen. Und da ist die Gesamtkostenquote, auf Englisch Total Expense Ratio, relevant. Und diese findest du in der Spalte mit der Überschrift TER, also für Total Expense Ratio. Die ist dann da in der Tabelle für jeden ETF abgebildet und da steht dann sowas wie 0,2% zum Beispiel. Und das bedeutet einfach, dass der Index, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn der DAX jetzt um 10% steigt, steigt der ETF auf den DAX mit einer TER von 0,2 eben effektiv nur um 9,8%, hat also eine geringe Kostenquote auf das Jahr gesehen. Und auf lange Sicht, Stichwort Zinseszins, ist das natürlich ein Kriterium. Aber da die meisten ETFs heutzutage glücklicherweise verhältnismäßig günstig sind, ist auch das mehr oder weniger vernachlässigbar. Aber wenn du jetzt einen ETF hast, der eine TER von 0,8 hat, ist das schon ein Unterschied im Hinblick auf einen ETF, der jetzt 0,2 hat. Also das ist schon ein Kriterium, was man beachten sollte. Als weiteres Kriterium schadet es auch nicht, wenn der ETF ein gewisses Fondsvolumen hat. Also genug Investoren, die bereits investiert sind, einfach weil es das Risiko senkt, dass der ETF irgendwann eingestellt wird, was übrigens nicht dramatisch ist, aber einfach nervig. Und als Faustregel sagt man hier so ab 100 Millionen Euro Fondsvolumen ist der ETF dann eben groß genug und das kannst du auch dann im Filter auf der linken Seite so einstellen. Und ich denke, das war es dann auch an relevanten Filtern. Wenn du jetzt aufgrund der angesprochenen Kriterien deinen ETF gefunden hast, musst du nur noch schauen, bei welcher Depotbank dieser besparbar ist und bestenfalls auch ohne zusätzliche Gebühren. Ich meine sogar, dass du das auch alles auf den Seiten mittlerweile findest. Ansonsten guckst du einfach bei deiner Bank, wenn du jetzt schon eine Depotbank hast, ob dieser da besparbar ist, dieser ETF, und ob das Ganze kostenlos ist. Das kannst du schnell nachlesen und ja, dann bist du im Grunde auch schon fertig und kannst direkt loslegen. Und ja, auch wenn es, glaube ich, heute etwas technisch teilweise war, hoffe ich, ja, zumindest eine einigermaßen verständliche Vorgehensweise vorgestellt zu haben, wie du mit ETFs breit in den Aktienmarkt investieren kannst und im besten Fall deine finanziellen Ziele erreichst. Ja, ich würde sagen, sind wir durch, oder? In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, ciao.